Der auferstandene Herr Jesus Christus schenke uns sein Wort. Amen. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. So haben wir es zum Beginn des Frühstücks miteinander ausgerufen und auch zu Beginn des Gottesdienstes und gerade eben nochmal am Ende der Schriftlesung. Und vielleicht hat auch die Gemeinde in Korinth so ihren Ostergottesdienst begonnen. Nur vielleicht 15, vielleicht 20 Jahre war es her, seit Jesus gekreuzigt wurde und dann am dritten Tag auferstanden ist. Aber was heißt das, Auferstehung? Diese Kategorie gab es bisher ja gar nicht. Hatten die Christen in Korinth wirklich begriffen, wie umwälzend das ist, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist? Wie umwälzend das ist für die ganze Schöpfung, wie umwälzend das ist für ihr eigenes Leben und für die Hoffnung, mit der sie unterwegs sind. Der Apostel Paulus scheint sich da nicht ganz sicher gewesen zu sein. Ein ganzes langes Kapitel lang erklärt er ihnen in einem Brief, was das ist: Auferstehung. Er will, dass die Christen in Korinth mit einer Hoffnung leben, die das Wort Hoffnung auch wirklich verdient. Einige dieser Gedanken werden uns jetzt heute Morgen beschäftigen. Ein erstes: Glaubensgewissheit. Klar, Jesus war auferstanden. Aber dass das eine Hoffnung ist, die über meinen Tod hinausreicht, das hatten noch nicht alle in der Gemeinde in Korinth begriffen. Für manche bedeutete Auferstehung, Jesus ist bei mir, hier und heute. Er begleitet mich auf meinem Lebensweg. Er hilft mir in schweren Tagen nicht den Mut, den Lebensmut zu verlieren. Er hilft mir zu lieben, wo gehasst wird, und Böses nicht mit Bösem zu vergelten. Und das alles ist ja wirklich schon eine ganze Menge. Aber es ist zu wenig, viel zu wenig. Paulus macht das sehr drastisch deutlich. Er schreibt den Korinthern, und wir können jeweils die einzelnen Bibelstellen mitlesen: Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Was ist das, Hoffnung, christliche Hoffnung? Wie weit reicht die Hoffnung, die uns mit der Auferstehung von Jesus geschenkt ist? Paulus sagt, eine Hoffnung, die am Grab zerschellt, dort ihre Grenze hat, das ist zu wenig. Ein Gott, der nur eine hilfreiche Krücke für das Leben ist, aber angesichts des Todes machtlos ist, der ist zu klein. Christen, die so denken und leben, sind bedauernswert, meint Paulus. Noch bedauernswerter als all die, die Gott von vorneherein abgeschrieben haben und ihr Leben ohne ihn leben. Warum? Weil solche Christen mit einem viel zu kleinen Gott leben. Weil sie Gottes Auferstehungsmacht unterschätzen. Weil sie das so total Umwälzende des ersten Ostertages nicht verstanden haben. Und dann geht es wie ein großes Aufatmen durch dieses Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Doch es verhält sich ja ganz anders, so schreibt Paulus. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Und das gibt auch unserem Leben eine Perspektive, die über den Tod hinausreicht. Paulus schreibt das mit sehr großer Gewissheit. Das ist kein Wunschdenken, das ist keine vage Hoffnung, das ist auch kein Zweckoptimismus. Nein, das Grab in das Jesus nach der Kreuzigung gelegt wurde, das war leer. Nicht, weil man Jesus oder den Leichnam gestohlen und heimlich woanders beerdigt hat, wie damals einige behauptet haben, um die Auferstehungsbotschaft zu ersticken, sondern weil die Lebensmacht Gottes um so viel größer ist als die Macht des Todes. Das Grab war leer. Jesus ist von Gott, dem Vater, von den Toten auferweckt worden. Und er ist nicht nur irgendwie als Geist auferstanden, er ist auferstanden zu einer neuen Leiblichkeit. Und zwar so real, dass er seinen Jüngern und vielen anderen erscheinen konnte. In einem der Lieder haben wir vorher gesungen, er aß mit den Jüngern Fisch und Brot. Ganz am Anfang des Kapitels führt Paulus all die Leute, denen Jesus begegnet ist, als Zeugen auf. Er schreibt, als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt, dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Und das waren keine leichtgläubigen Menschen, die jeder Verschwörungstheorie hinterhergelaufen sind. Das waren bodenständige Menschen. Da waren auch skeptische Menschen dabei, wie der Jesusjünger Thomas. Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich's nicht. Und dann stand wenige Tage später der auferstandene Jesus vor ihm. Und Thomas kann nur noch stammelnd bekennen, mein Herr und mein Gott. Ja, Christus ist auferstanden. Da gibt es keine Zweifel. Das ist keine Jesus-Spinnerei, das ist Gewissheit. Der lebendige Gott, der eine wahre lebendige Gott, der Schöpfergott, er hat Jesus als den von ihm gesandten Messias und Erlöser bestätigt. Er hat Jesus aus den Toten auferweckt. Und wenn das nicht so wäre, dann wäre unser Glaube nur ein Wunschtraum. Nochmal dieser Vers. Luther beginnt ihn mit nun aber. Nun aber, das stellt alles auf den Kopf. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, deshalb dürfen auch wir für unser eigenes Leben mit Auferstehungshoffnung, mit Auferstehungsgewissheit leben. Der Liederdichter Paul Gerhardt hat das in seinem Osterlied drastisch ausgedrückt. Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied. Wo mein Haupt durch ist gegangen, da nimmt er mich auch mit. Er reiset durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reiset durch die Hölle, ich bin stets sein Gesell. Martin Luther hat es so ausgedrückt, es ist alles ineinander gebraut. Seine Auferstehung und unsere Auferstehung. Wenn wir am Grab singen, Christ ist erstanden, dann wissen wir um den Tag, an dem alles ganz anders sein wird. An jenem Tag werden sich die Gräber nicht über den Verstorbenen schließen, dann werden sich Gräber öffnen. Friedhöfe werden zu Orten, wo Auferstehung geschieht. Friedhöfe müssen dann wohl umbenannt werden in Auferstehungshöfe. Nicht Tränen und Abschied sind dann mehr angesagt, sondern Freude und Leben. Er, Jesus, ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Wir dürfen mit dieser Gewissheit leben, dass auch unser Leben nicht am Tod zerschellt, sondern dass Gott uns auferweckt zu einer neuen, erlösten Leiblichkeit. Nicht Seelen, die im Himmel herumflattern, nein, eine neue, erlöste Leiblichkeit werden wir in einer von Gott erlösten Schöpfung leben. Der Gott, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, hält auch uns im Tod fest. Und wir dürfen wie im Leben, so auch über den Tod hinaus in seiner Gegenwart bleiben und leben. Ich schaue mir gerne die Grabsteine auf den Friedhöfen an. Sie erzählen so viel über das, was Menschen geglaubt und gehofft haben. Die Inschrift auf diesem Grabstein hier im Bild, die ist sehr ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob sich auf den ersten Blick das entdecken. Da steht oben drüber das Bekenntnis, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Ein Zitat aus dem Neuen Testament. Dann der Name, dann das Geburtsdatum, aber kein Sterbedatum. Diese beiden Menschen predigen sozusagen über ihren Tod hinaus. Wer mit Jesus lebt, ja, der muss auch sterben. Für den wird es auch einen Grabstein geben, aber den Tod, den haben sie schon hinter sich. Wer in dieser Welt und Zeit mit Jesus lebt, der wird im Tod von Jesus festgehalten und für immer mit ihm leben. Ich finde das ein eindrückliches Beispiel für das, was ich mit Glaubensgewissheit in diesem ersten Punkt beschreiben wollte. Eine Glaubensgewissheit, die Jesus, der lebendige, auferstandene Jesus, uns schenken will. Ein zweites, Siegesgewissheit. Paulus geht es noch um mehr. Deswegen schreibt er weiter, und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Wir leben im Schon und noch nicht. Was heißt das? Am Kreuz hat Jesus den entscheidenden Sieg schon errungen. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus das Böse und den Tod schon besiegt. Und zwar endgültig, bis an das Ende gültig besiegt. Den Ausgang der Geschichte, den wird nicht Satan bestimmen, sondern Gott. Das letzte Wort über der Geschichte unserer Welt hat nicht Satan, das hat Gott. Das letzte Wort über unserem Leben hat nicht Satan, sondern Gott. Und das steht schon fest und das ist schon gewiss. Und deswegen kann Paulus am Ende dieses 15. Kapitels triumphierend ausrufen, Tod, wo ist dein tödlicher Stachel, Tod? Wo ist dein Sieg? Nein, der Sieg ist endgültig. Aber wir sind noch nicht am Ende der Geschichte. Dem Satan ist noch Zeit gegeben. Ihm ist noch Raum gegeben. In der Offenbarung heißt es, wehe dir, Erde, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. Der Satan weiß, dass die Uhr schon tickt, dass seine Zeit ablaufen wird. Er weiß, dass Jesus einmal den Sieg, den er am Kreuz und in der Auferstehung erkämpft hat, vollziehen wird. Und dieser Tag kommt gewiss. Dann, wie es hier heißt, wenn er, Jesus, allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Alle gottfeindlichen Mächte. Das sind zunächst die Mächte der unsichtbaren Welt, die Mächte des Bösen und des Dämonischen. Das sind aber auch die Regierungen und Diktatoren, die mit ihrem Machtstreben so viel Unglück und Leid über diese Welt bringen. Und zuletzt wird dem Tod ein Ende gemacht. Paulus schreibt, der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Der Tod, der für alle Grabsteine und Gräber in dieser Welt verantwortlich ist, wird nun selber zu Grabe getragen. Der allerletzte Grabstein ist sozusagen für ihn reserviert. Und das Tröstliche, all diese Mächte werden dann kein Comeback mehr feiern, auch der Tod nicht. Aber bis dahin leben wir eben im Schon und noch nicht. Bis dahin leben wir in dieser Spannung, dass der Sieg von Jesus schon erkämpft ist, aber dem Bösen in unserer Welt noch eine begrenzte Zeit und ein begrenzter Raum gegeben ist. Weil wir aber wissen, dass dieses noch nicht, kein vielleicht doch nicht und keine vage Hoffnung, sondern eine Gewissheit ist. Wie Paulus sagt, eine Siegesgewissheit. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Deswegen haben Osterlieder einen jubelnden, manchmal sogar einen triumphierenden Klang. Nochmal dieser Vers, den wir gerade gesungen haben. Er, Jesus, war ins Grab gesenket, der Feind trieb groß Geschrei, ehe er's vermeint und denket, ist Christus wieder frei und ruft Victoria, schwingt fröhlich hier und da sein Fähnlein als ein Held. Das sind die Siegesfahnen, der Feld und Mut behält. Das noch nicht wird einmal in Jubel und Freude aufgelöst werden über Gottes endgültige Erlösung, Siegesgewissheit. Und ein letztes, Vollendungsgewissheit. Dann ist das Ziel erreicht, schreibt Paulus. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allen. Gott alles in allen oder auch Gott alles in allem. Ich gestehe, ich wage es kaum, diesen Satz auszuloten. Dieser Satz kommt mir viel, viel zu groß vor. Dann ist Gott alles in allem. Wenige Gedanken dazu. Vielleicht heißt es, ja, Gott kommt zum Ziel. Er, Gott, kommt zu seinem Ziel. Er kommt mit seiner Schöpfung an sein Ziel. Und er kommt mit meinem Leben an sein Ziel. Gott alles in allem, das könnte auch heißen, jetzt widerspiegelt alles die Größe und die Schönheit Gottes. Die ganze Schöpfung widerspiegelt ungebrochen die Herrlichkeit ihres Schöpfers. Der Mensch ist jetzt endlich der, als der er gemeint war, geschaffen im Bild Gottes. Ich bin jetzt endlich ganz der, als der ich von Gott gemeint war. Gott ist am Ziel mit mir. Ich bin am Ziel. In allem, was ist, ist jetzt Gottes Name, seine Ehre und seine Herrlichkeit zu lesen. Ganz ungetrübt. Gott alles in allen und in allem. Glaubensgewissheit, Siegesgewissheit, Vollendungsgewissheit. So beschreibt Paulus christliche Hoffnung. Eine Hoffnung, die wirklich ihren Namen verdient. Der Tod und auch alle gottfeindlichen Mächte sind verschlungen in den Ostersieg Gottes, verschlungen durch die Auferstehungsmacht, mit der Gott seinen Sohn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Jetzt schon, mitten in einer Welt, in der der Tod noch zu regieren scheint, dürfen wir mit dieser Gewissheit leben. Was für ein Vorrecht. Amen.